DW Menschen und Märkte.
Die deutsche Luftfahrtindustrie rüstet sich für die Zukunft. Argentinien kämpft gegen einen neuen Staatsbankrott. China blockiert eine geplante Schifffahrtsallianz. Und Sotheby's versteigert die teuerste Briefmarke der Welt. Das sind die Themen im Wirtschaftsmagazin der DW. Ich bin Nicolas Martin und sage Hallo und herzlich willkommen aus Bonn. Die internationale Luftfahrtindustrie wächst und wächst. Doch bei den zwei größten deutschen Unternehmen, Lufthansa und Air Berlin, knirscht es im Getriebe. Sie bekommen Konkurrenz vom Persischen Golf, Konkurrenz von Billigfliegern und sorgen sich um Treibstoff, der bald noch teurer werden könnte. Wie also wappnen sich die beiden Unternehmen für die Zukunft, Sami Ibrahim?
Leicht ist es wahrlich nicht für deutsche Fluggesellschaften, die Zahlen sprechen Bände. Jüngst die Lufthansa, die ihre zugegeben sehr ambitionierten Gewinnziele für die kommenden Monate und Jahre einkassieren musste. Air Berlin, die auf der Hauptversammlung eine völlig neue Strategie präsentieren wollten, denn die Geschäftszahlen bei der zweitgrößten Airline Deutschlands sind seit Jahren ein Desaster, sagt Hans-Peter Wotniok, Luftfahrtexperte beim unabhängigen Analysehaus Fair Research.
Man hat jedes Jahr im Prinzip Verluste geschrieben, das Eigenkapital ist im Prinzip aufgebraucht und ohne die Rettung in Anführungsstrichen durch Etihad wäre das Unternehmen wahrscheinlich schon inzwischen mit seinen Flugzeugen am Boden.
Dass der Experte die Rettung durch Etihad dabei in Anführungszeichen setzt, hat seinen Grund. Denn die arabischen Fluggesellschaften machen den Deutschen nicht gerade Freude. Der neue Lufthansa-Chef Carsten Spohr übt heftige Kritik an der neuen Konkurrenz. Mit ihren zahlreichen hochmodernen Flugzeugen, den immer neuen Verbindungen und vor allem mit dem vielen Geld ihrer Heimatstaaten im Rücken machen Etihad, Emirates und Co. Carsten Spohr und seine Lufthansa das Leben richtig schwer.
Ja, ich glaube, es ragt heraus die Herausforderung, dass wir in unseren Asienverkehren angegriffen werden von staatlich unterstützten Airlines aus der Golfregion, die natürlich nicht mit gleichen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben wie wir, aber auch die sich zunehmend ausbreitenden Punkt-zu-Punkt-Carrier in Europa, viele von ihnen aus der Low-Cost-Ecke kommend, sind sicherlich ein branchenveränderndes Element.
Immerhin, das Problem mit den Billig-Airlines will der ehemalige deutsche Staatsbetrieb nun offenbar verstärkt angehen. Seit Anfang der Woche wird über eine weitere Billigtochter bei der Lufthansa spekuliert. Dafür, dass die Staatsbetriebe vom Persischen Golf der Lufthansa so zu schaffen machen, findet das Management beim Experten Wotniok allerdings wenig Mitleid.
Ja gut, ich kann ja klagen, so viel ich will, es nützt ja nichts. Lufthansa und die Bundesregierung haben sicherlich keinen Einfluss darauf, den Potentaten im Mittleren Osten zu sagen, erhöht mal eure Flugpreise. Also von daher, es bringt mich nicht weiter. Ich muss selbst agieren, das ist ja die Aufgabe eines Vorstandes, um konkurrenzfähig zu bleiben, um meine Kosten in den Griff zu bekommen. Und auf der Personalkostenseite hat man bei der Lufthansa nichts erreicht.
Tatsächlich hat das Sparprogramm der Lufthansa bisher kaum den gewünschten Erfolg gehabt. Und die Forderungen von Piloten, Kabinen oder Bodenpersonal haben nicht gerade zu einer Senkung der Personalkosten geführt. Freuen können sich womöglich die Kunden, denn die Idee der Lufthansa, eine zweite Billigtochter einzuführen, könnte sich nach Vermutung von Analysten auf die Ticketpreise auswirken. Und das nicht nur bei der Lufthansa. Air Berlin könnte sich dem Preisdruck des großen Konkurrenten wohl kaum entziehen, auch wenn die finanziellen Probleme der Fluggesellschaft dann noch größer werden könnten.
Samir Ibrahim. Der Vormarsch der radikal-islamistischen ISIS-Truppen im Irak hat den Ölpreis auf den höchsten Stand seit rund 9 Monaten getrieben. Die weiteren Entwicklungen sind nicht abzusehen. Alexander Schmidt.
Einige Ökonomen warnen bereits davor, dass bei einer Ausweitung der Kämpfe auf den Süden des Landes die Öllieferungen gestoppt werden könnten. Mit Folgen, sagt Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING DiBa.
Wir wissen ganz genau, dass natürlich, wenn die Kriege eskalieren würden und es dann wirklich darum geht, dass das Angebot des Öls, wirklich das physische Angebot beeinflusst wird, dass dann die Preise weiter steigen werden.
Noch ist das nicht so weit, allerdings wird die Lage im Irak immer bedrohlicher. Nach Angaben des Militärs wurde in Baichi, rund 200 Kilometer nördlich von Bagdad, der Betrieb in einer der wichtigsten Ölraffinerien des Landes eingeschränkt. Damit kommt weniger Benzin an die Tankstellen, es steht weniger Kraftstoff für die Kraftwerke bereit, es kommt zu Stromausfällen. Nicht nur die Menschen im Irak bekommen das zu spüren, auch in Westeuropa oder den USA bedeutet ein steigender Ölpreis nichts Gutes, sagt Stefan Mütze, Volkswirt der Landesbank Hessen-Thüringen.
Wenn er länger steigen würde und stärker steigen würde, würde das natürlich einmal für die Konsumenten vor allen Dingen erstmal ein Kaufkraftentzug sein. Heizöl wird teurer, Benzin wird teurer etc. Aber natürlich auch für die Unternehmen, die natürlich Öl als Rohstoff einsetzen und natürlich mehr für diesen Rohstoff zahlen müssen.
Neben Fluggesellschaften wäre besonders die chemische Industrie betroffen. Konzerne wie die BASF spalten Rohöl in Grundstoffe auf, aus denen werden Kohlenstoffverbindungen gewonnen, die als Basis für 90% aller chemischen Produkte dienen. Daraus werden Dämmstoffe entwickelt, T-Shirts oder Lacke. Erdöl hat für diese Firmen also eine enorme Bedeutung, so sieht es auch Carsten Pschesky.
Wir sehen natürlich, dass für die Industrie der Ölpreis, Energiepreise unheimlich wichtig sind und dass wir mit diesem hohen oder höheren Ölpreis auch wieder die Kosten unter Druck zu stehen kommen. Das heißt, dass man eher sparen muss oder Gewinneinbußen hinnehmen muss.
Nicht nur die aktuellen Konflikte im Irak, in Syrien oder Libyen treiben den Ölpreis nach oben. Es ist auch die steigende Nachfrage, weil die Weltwirtschaft wieder stärker wächst. Um diese größere Nachfrage bedienen zu können, ist die Organisation erdölexportierender Staaten, kurz OPEC, schon jetzt auf die Lieferungen aus dem Irak angewiesen. Die Internationale Energieagentur bezeichnet die Lage als deutlich angespannter als vor einem Jahr. Als wäre das noch nicht genug, kommt jetzt noch der Streit zwischen Russland und der Ukraine hinzu.
Mit dem steigenden Ölpreis, mit dem zugedrehten Gashahn von Russland an die Ukraine, heißt es auch, die Gaspreise leicht steigen werden. Und natürlich ist die große Frage, ob Russland dabei aufhört oder ob Russland nicht doch irgendwann auch mal versucht, den Gashahn für Europa zuzudrehen.
Sagt Chefökonom Carsten Pschesky. Doch das wäre ein ganz anderes Thema und
reine Spekulation.
Die Investoren an den Finanzmärkten hoffen, weil so viel auf dem Spiel steht, dass es vorerst bei diesen Spekulationen bleibt.
Nach Argentinien. Vor nun 13 Jahren war das Land bankrott. Staatsanleihen konnten nicht mehr ausgezahlt werden. Die Gläubiger des Landes standen vor dem Nichts. Mehrere Schuldenschnitte folgten. Erst vor kurzem einigte sich das Land mit vielen seinen Gläubigern auf die Rückzahlung eines Teilbetrags der damaligen Schulden. Nun aber entschied ein US-Gericht zugunsten zweier Fonds. Die hatten geklagt, weil sie ihre volle Summe zurückforderten. Die Entscheidung setzt nun eine Kettenreaktion in Gang, die Argentinien wieder an den Rand des Staatsbankrotts führt. Aus Buenos Aires, Julio Segador.
Die argentinische Regierung will mit den Gläubigern, die die zurückliegenden Schuldenschnitte akzeptiert hatten, neu verhandeln und deren Umschuldung nach argentinischem Recht umgestalten. Wirtschaftsminister Axel Kisilov kündigte zudem Gespräche mit dem New Yorker Richter Thomas Grazer an, nach dessen Urteil spruch Argentinien an die Fonds, die volle Höhe seiner Schulden von rund 1,3 Milliarden US-Dollar zurückzahlen muss. Diese Tilgung der Schuld würde unweigerlich weitere Zahlungen in Gang setzen, die Argentinien mit großer Wahrscheinlichkeit erneut in den Bankrott führen. Das Land steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Der Urteilsspruch, den das oberste US-Gericht eben erst bestätigt hat, verpflichtet Argentinien, die Gläubiger, die den Schuldenschnitt nicht akzeptiert hatten, auszuzahlen. Gleichzeitig verbietet der Urteilsspruch, jene Gläubiger auszuzahlen, mit denen sich das Land bereits geeinigt hatte. Wirtschaftsminister Kisilov nannte diese Situation paradox. Damit werde Argentinien dafür bestraft, dass es seine Schulden umstrukturiert habe. Durch eine Umschuldung nach argentinischem Recht hätten die US-amerikanischen Behörden kaum Zugriff auf die Zahlungen. Standard & Poor's stufte unterdessen die Bonität Argentiniens um 2 Stufen auf CCC- ab. Die Ratingagentur rechnet damit, dass schon bald der Zahlungsausfall eintritt oder ein Insolvenzverfahren beantragt werden muss. Politiker aller Parteien machten Druck auf die Regierung, mit den Gläubigern und dem Richter zu verhandeln. Andernfalls drohe nach 2001 die zweite Pleite in dem südamerikanischen Land.
Julio Segador. China mischt im Welthandel kräftig mit. Bei einem Staatsbesuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Großbritannien schlossen Unternehmen der beiden Länder Verträge im Volumen von fast 20 Milliarden Euro ab. Dabei ging es vor allem um Rohstoffe, die britische Unternehmen an China liefern werden. Über den Seeweg, versteht sich. Und auch da will China eine große Rolle spielen. Dementsprechend ist das chinesische Handelsministerium wenig begeistert von einer geplanten Allianz der weltweit führenden Schifffahrtsunternehmen und stoppte das Projekt. Markus Rimmele.
P3, so sollte das geplante Netzwerk heißen. Die Reederei Maersk aus Dänemark, MSC aus der Schweiz und CMA CGM aus Frankreich wollten zusammenarbeiten, Containertransporte miteinander abstimmen, Ladekapazitäten gemeinsam nutzen und so inmitten der Branchenkrise Geld sparen. Doch daraus wird nichts. Chinas Handelsministerium hat dem Bündnis, anders als die EU und die USA, seine Zustimmung verweigert. Dieses würde den Wettbewerb auf der wichtigen Asien-Europa-Route einschränken, so das Ministerium in seiner Begründung. Gemeinsam könnten die drei Unternehmen auf dieser Strecke 47% des Containerverkehrs kontrollieren. Somit entstünde eine hohe Marktkonzentration. Es sei nicht klar, dass der Nutzen der Dreierallianz die Nachteile überwiege, hieß es. Nach Ansicht von Branchenbeobachtern will Peking mit der Entscheidung die eigenen Schifffahrtsunternehmen schützen. Die Reedereien COSCO und China Shipping legten zuletzt schlechte Zahlen vor. China will im Frachtgeschäft aber mit an die Weltspitze vorrücken. Chinas Nein wirkt sich auch in Deutschland aus. Enttäuscht zeigt sich etwa der Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven, der sich von dem Verbund eine Steigerung des bislang schwachen Umschlags erhofft hatte. Das deutsche Unternehmen Hapag-Lloyd hingegen könnte vom Scheitern der Allianz der Konkurrenten profitieren. Es wird nach der Fusion mit der chilenischen CSAV die viertgrößte Reederei der Welt sein.
Und wir blicken nach New York. Im Aktionshaus Sotheby's fiel heute der Hammer für ein kleines, aber feines Stück Kommunikationsgeschichte. Das Startangebot für die 1-Cent-Briefmarke British Guiana aus dem Jahr 1856 lag bei $4,5 Millionen. Doch am Ende sollte es deutlich mehr werden. Nils Kinkel.
$7,900,000. Thank you all very much.
5 Minuten dauerte der Wettstreit im Auktionshaus Sotheby's. Dann gab Auktionator David Redden den Preis für die British Guiana bekannt. Rund 7 Millionen €.
Which means it has set a new world record price.
Das ist ein neuer Weltrekord für eine Briefmarke. Der neue Besitzer will anonym bleiben.
To be anonymous.
Ein Unbekannter hatte per Telefon den Zuschlag bekommen. Die Briefmarke ist nicht nur die teuerste, sie ist gleichzeitig auch das wertvollste Objekt der Welt. Zumindest vom Gewicht her. Kein Wunder, sie ist nicht viel größer als eine Fingerspitze und federleicht. Das Originalmotiv, ein Schiff, ist nicht mehr zu erkennen. Trotzdem schwärmt David Redden von der berühmtesten Marke der Welt.
Magenta colored, very deep, rich red color.
Sie ist dunkelrot, magentafarben, die Schrift ist kaum noch zu erkennen. Ähnlich wie die blaue Mauritius stammt die Marke aus einer britischen Kolonie. Der Unterschied, angeblich ein Unikat, weltweit. Eine Fälschung schließen die Experten von der Königlichen Philatelistengesellschaft in London aus. Weil ein Schiff auf dem Weg nach Südamerika Verspätung hatte, druckte in der Not ein Zeitungsverleger schnell neue Briefmarken. Ursprünglicher Verkaufswert im Jahr 1856 1 Cent. Ein 12-jähriger Junge hatte die British Guiana 1873 in Südamerika in der Familienpost entdeckt. Seitdem ist die bekannteste Briefmarke der Welt bei jeder Versteigerung immer wertvoller geworden. Der erste Besitzer war der Schuljunge. Wer die Marke gekauft und auf den Umschlag geklebt hat, wissen wir nicht. Seitdem gab es mehrere Besitzer. Zuletzt war das begehrte Sammlerstück im Besitz eines wohlhabenden Amerikaners, ein Erbe der schwerreichen DuPont-Familie. Seine Nachfahren haben die British Guiana jetzt versteigert. Das Auktionshaus Sotheby's hatte im Vorfeld eigentlich mit dem Doppelten gerechnet. Den bisherigen Verkaufsrekord hatte eine schwedische Briefmarke. Sie wurde 1996 für $1,8 Millionen versteigert.
Nils Kinkel. Norwegen gilt als das wohlhabendste Land Europas. Hohe Öleinnahmen, ein gutes Bildungssystem und ein stabiler Arbeitsmarkt. Dennoch gibt es auch dort Menschen, die auf der Straße leben und auf das Geld von Fußgängern angewiesen sind. Doch das soll sich ändern und die Regierung ist dabei nicht zimperlich. Ab Juli sollen Gemeinden das Recht erhalten, lokale Bettelverbote auszusprechen. Die Regierung will so Kriminalität reduzieren. Doch sind Bettler auch immer Kriminelle? Und was sollen sie tun, wenn sie aus den Städten verdrängt werden? Aus Stockholm, Tim Krohn.
Kjell Gunnar Holten lebt auf der Straße. Erst kamen die Drogen, dann der finanzielle Absturz. Jetzt bettelt er. Seit 7 Jahren fast immer an der gleichen Stelle vor dem Hauptbahnhof in Oslo. Das Betteln hält mich davon ab, kriminell zu werden. Ich bin drogenabhängig, da brauche ich Geld. Jeden Tag.
Tag.
Kjell bekommt immer mal wieder ein paar Münzen. Es gebe hier viele nette Leute, sagt er und bedankt sich. Jetzt aber soll Kjell, wenn möglich, verschwinden. Das norwegische Parlament hat gestern in erster Lesung über ein Gesetz beraten, das das Betteln in Norwegen verbietet, landesweit ab 2015. Und wenn eine Kommune schon jetzt die Bettler vertreiben will, auch das geht. Ab dem 1. Juli sollen Städte und Gemeinden in Norwegen eigenhändig entscheiden dürfen. Jenny Klinge, Politikerin der norwegischen Zentrumspartei, ist stolz auf das Vorhaben. Ihre Partei ist eigentlich in der Opposition, sorgt bei diesem Gesetz aber für eine überraschende parlamentarische Mehrheit. Den größten Zuwachs an Betteln haben wir doch gerade aus dem Ausland. Deshalb brauchen wir ein nationales Gesetz als Vorbeugung. Wenn das Betteln bei uns in Norwegen illegal wird, dann kommen auch weniger Menschen zum Betteln hierher. Die offenen Grenzen sind doch wie eine Einladung für Kriminelle und Menschenhändler. Ein nationales Verbot würde da vorbeugend helfen. Was Klinge nicht direkt ausspricht, sie meint damit vor allem die umherreisenden Bettlergruppen aus dem Umfeld der Roma und Sinti. Oslos Polizei hat nach eigenen Angaben in diesem Umfeld einen Anstieg der Kleinkriminalität verzeichnet. In der Praxis soll das Verbot hauptsächlich mit Bußgeldern durchgesetzt werden. Theoretisch sind auch Gefängnisstrafen vorstellbar, aber uns geht es vor allem um Bußgelder. Aber wirkt das nicht einigermaßen absurd, wenn ausgerechnet diejenigen, die um finanzielle Hilfe bitten, diese Hilfen dann für Bußgelder ausgeben sollen? Man hört es, Norwegens Politiker streiten. Und auch unter den Wählern gehen die Meinungen weit auseinander. Ich finde es gut, dass sie etwas dagegen tun. Man fühlt, dass man eigentlich etwas geben muss, aber ich habe keine Lust, etwas zu geben, weil ich ja weiß, dass es da diese ganzen Hintermänner gibt. Das hat ein bisschen was von dem Vogel Strauß. Wir stecken den Kopf in den Sand und bilden uns ein, dass der ganze Rest dann auch verschwunden ist. Genau so machen wir das jetzt. Das ist einfach nur dumm. Nicht nur dumm, möglicherweise auch illegal, findet die zuständige Ombudsfrau für Diskriminierungsfragen die Pläne aus dem Storting. Sie kündigte bereits an, die anstehenden Bettelverbote genau zu überprüfen. Auch die Sozialarbeiterin Camilla Swingen, die sich in Oslo um Obdachlose und Bettler kümmert, ist entsetzt. Ausgerechnet Norwegen, murmelt sie. Wir sind doch das reichste Land Europas. Wir müssen den Menschen, die auf der Straße betteln, doch helfen. Sie jetzt einfach von der Straße zu jagen, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, das kann nicht die richtige Lösung sein. Leute wie Kjell Gunnar Holten hätten doch ohne das Betteln gar keine Chance mehr. Dann muss ich wieder kriminell werden. Ich habe keine andere Wahl.
Tim Krohn berichtete. Und mit diesem Beitrag endet auch das Wirtschaftsmagazin der DW für heute. Die Technik hatte Jan Eisenberg. Ich bin Nicolas Martin. Machen Sie's gut. Bis bald. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.